Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Das ist die Folge 386 unter dem Titel Volles Risiko für die SPD, Brandenburg vor der Landtagswahl. Wir sprechen über die Ausgangslage in diesem Bundesland. Wir schauen auf das hohe Pokern der Sozialdemokraten. Wir schauen auf den Landesverband der AfD, der da eigene Wege beschreitet. Und natürlich auf das andere Parteienspektrum. Wir schauen ein bisschen auf die Themen Asyl, Bildung, Kohleausstieg, die uns alle wieder begegnen werden. Und ich freue mich, dass in dieser Runde dabei ist, um das alles zu sortieren, Christoph Richter, unser Landeskorrespondent in Brandenburg. Hallo Christoph, schön, dass du dabei bist und auch zum allerersten Mal im Politik-Podcast. Hallo.
Richtig, hallo, ich freue mich.
Claudia van Laak ist noch hier mit dabei im Hauptstadtstudio. Sie ist die Leiterin unseres Berliner Studios und lange Jahre vorher Landeskorrespondentin in Brandenburg. Claudia, sag noch mal ganz kurz, von wann bis wann warst du da?
Also ich war von 2004 bis 2010 in Brandenburg, seitdem in Berlin und jetzt bin ich wieder eingetaucht. Von daher gibt es da so ein paar Déjà-vus oder auch neue Erkenntnisse meinerseits.
Da bin ich ganz gespannt, wie deine Bilanz ausfällt. Und ja, beim Stichwort SPD ahnt man es, da ist auch Frank Capellan nicht weit, mein Kollege aus dem Hauptstadtstudio und seit Jahren langjähriger SPD-Beobachter. Hallo Frank.
Ja, grüße euch. Hallo.
Ja, ich bin Nadine Lindner, ich arbeite auch im Hauptstadtstudio. Ich bin hauptsächlich für die AfD zuständig und schaue mir aus diesen Gründen diesen Wahlkampf natürlich auch ganz aufmerksam an. Christoph, lass uns doch mal anfangen mit so einem kleinen Überblick. Wo steht denn Brandenburg jetzt 3 Tage vor der Wahl? Mit wie vielen Wahlberechtigten hat man es zu tun? Und was ist so die Ausgangslage so im Duell zwischen SPD und AfD?
Fangen wir erstmal mit den Wahlumfragen an, weil das, glaube ich, auch am spannendsten ist. Wo stehen wir jetzt gerade? Also es gibt ja verschiedensten Wahlumfragen. Die letzte ist jetzt von vor wenigen Tagen, vom 17. September. Und da steht die AfD bei 28% und die SPD bei 25%, also 3% Unterschied. Und die CDU kommt auf 16 und das BSW auf 14. Das wären die Parteien, die nach Stand der Dinge derzeit auch im Landtag vertreten wären. Alle anderen, also Freie Wähler, Grüne und Linke, wären raus. FDP auch. Also die zählt ja quasi fast gar nicht hier im Land. Aber die anderen sind bei 4 und 3%. Also letztendlich wäre es eine Viererkoalition. Es gibt allerdings in Brandenburg, muss man dazu nochmal sagen, diese Besonderheit, das kennt ihr vielleicht, oder der Grundmandatsklausel, hier reicht ein einziges Direktmandat und dann kann man schon auch als Partei in den Landtag einziehen. Und es sind aufgerufen 2,1 Millionen Wahlberechtigte und hier im Land können auch schon 16-Jährige wählen. Also diesmal sind etwa 100.000 junge Wähler bei, die zum ersten Mal wählen dürfen. Und es gibt eine relativ hohe Zahl der Briefwähler. Der Landeswahlleiter hat mir erzählt, es gibt schon 356.000 Anträge und das sind knapp 17% der Wahlberechtigten und vor 5 Jahren waren das 205.000. Also da gibt es schon auch eine große Verschiebung. Also von einer hohen Wahlbeteiligung kann man sicherlich rausgehen, Nadine.
Okay, aber es wird wahrscheinlich keine 4-Parteien-Koalition sein, sondern wahrscheinlich eine 4-Parteien-Konstellation im Landtag.
Ja, richtig, was wir jetzt, natürlich.
Weil das wäre ja schon tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, aber das heißt ja natürlich auch, dass möglicherweise die bestehende Koalition, die jetzt im Land regiert, mit der SPD, Ministerpräsident Dietmar Woidke und dann der CDU und den Grünen, also eine sogenannte Kenia-Koalition, ja sehr wahrscheinlich dann nicht weiter regieren kann, oder?
Nee, also derzeit nicht, aber es gibt ja die Fehlertoleranz. Ne? Also es gab, glaube ich, meines Erachtens auch eine Wahlumfrage, da war sogar die Kenia-Koalition wieder möglich, weil die Grünen mit 5% eingerechnet wurden. Also derzeit ist eher eine Koalition von SPD, CDU und BSW, die ist sicher.
Rechnerisch und alles andere sicher, muss, meinst du?
Ja, rechnerisch, natürlich rechnerisch. Also ich bin ja nicht derjenige, der sagt, wer zu regieren hat, ist vollkommen richtig. Also rechnerisch wäre das sicher. Und alles andere muss man dann sehen, ob dann diese Kleinen in den Landtag kommen und dann werden die Koalitionen, würden möglicherweise sich andere Optionen auftun. Aber eine Kenia-Koalition, also die CDU will keine Kenia-Koalition. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass es nochmal zu einer Wiederauflage kommt der Kenia-Koalition.
Lass uns mal anschauen, diese Duellsituation, die ich beschrieben habe. Das ist ja was, wenn man es jetzt ein bisschen vergleicht irgendwie mit dem, was man in Sachsen gesehen hat. Da war es ja AfD gegen die CDU, dann in Thüringen vielleicht so ein bisschen AfD gegen Linkspartei. Jetzt hat man diese Duellsituation, auch dieses Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Sozialdemokraten und der AfD. Wie hoch ist denn da die Nervosität? Claudia, du hast dich eben...
Ja, vielleicht nochmal als Vergleich zu Thüringen und Sachsen. Wir haben natürlich in Brandenburg um das in Erinnerung zu rufen, seit 1990 eine SPD an der Spitze immer. Ja, also wir hatten Manfred Stolpe als Landesvater, der hat ja dieses landesväterliche Extrem ausgespielt. Danach dann Matthias Platzek, lange auch unter Stolpe Alleinregierung SPD, dann Platzek, dann Woidke auch sehr lange. Also es hieß ja immer, Brandenburg ist das SPD-Kernland. Von daher haben wir da schon eine völlig andere Konstellation als in Sachsen und auch in Thüringen. Also das wäre schon wichtig als großen, großen Unterschied.
Mhm. Da geht es um die Wurst für die SPD, das muss man sagen. Eben auch bundespolitisch ist diese Wahl auch deswegen so entscheidend. Du hast es gesagt, Alleinregierung, immer wieder, nicht Alleinregierung, aber immer wieder eine SPD-geführte Regierung. Mit Stolpe, Platzek, Woidke. Und in Thüringen und Sachsen war es natürlich schon immer nach der Wende doch ganz anders. Da ist man gerade in Sachsen schnell in die Einstelligkeit auch gekommen in den vergangenen Jahren. Aber hier steht einiges für die Sozialdemokraten auf dem Spiel. Sollten sie nicht weiter regieren können und sollten sie auch mit Woidke nicht weiter regieren können, Christoph, da werden wir ja gleich noch drüber sprechen.
Das finde ich ja schon ein interessantes Manöver. Also ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich habe ganz schön geschluckt, als Woidke gesagt hat, naja, ich werde nur als Ministerpräsident weitermachen, wenn die SPD auch auf Platz 1 ins Ziel geht. Christoph, könntest du mal beschreiben, was ihn da reitet und ja auch weiterreitet. Das ist ja jetzt was er auch wenige Tage vor der Wahl ja durchaus nochmal wiederholt hat. Und ehrlicherweise, also ich habe mich gefragt, ob das nicht sowas wie eine Erpressung auch am Ende ist.
Naja, klar ist sowas wie eine Erpressung. Also er setzt ja den Wählern ja irgendwie auch die Pistole auf die Brust. Entweder ihr wählt mich oder ich bin weg. Und er hat da schon auch so einen Amtsbonus. Also er wird auch geschätzt, auch bei seinen Gegnern, weil die CDU-Granden wie Kretschmer beispielsweise ja auch für ihn sich stark machen. Also wenn ihr mich nicht wählt, sagt er, dann bin ich eben weg. Und das ist eben für ihn auch ein hoher Poker. Aber die SPD hat eben auch hier im Land alles auf Woidke zugeschnitten. Also auf Spotify gibt es eine Woidke-Playlist, die Top 10 von Dietmar heißt die. Dann gibt es ein Magazin, was hier in allen Briefkästen landete. Das hieß Woidke und da hat er sich mit Henry Maske geschmückt. Aber für Dietmar Woidke ist dieser hohe Poker gar kein hoher Poker. Also ich kann ja mal so einen Ton anspielen, den er mir auf so einem Strohballenfest gegeben hat. Das war so ein Format im August. Da ist er quasi über die Dörfer gezogen, hat immer so Strohballen auf so Marktplätze gestellt und hat sich daneben gelehnt und dann so kleine Wahlkampfreden gehalten und danach wurde da miteinander geplaudert. Und da habe ich ihn auch mal gefragt, warum er das eigentlich macht. Und da hat er mir dann eben auch Folgendes gesagt.
Ich kann mich an keinen Ministerpräsidenten und keine Ministerpräsidentin erinnern, die nach einer verlorenen Landtagswahl noch Ministerpräsidentin geworden ist. Deswegen ist es auch einfach eine historische Erkenntnis. Aber ich werde alles dafür tun, dass es dazu nicht kommt. Aber natürlich ist es auch eine Personenwahl.
Also da hört man schon raus, also es wird alles auf ihn gesetzt und er sagt auch, ich mache es, ich werfe mich auch in die Bresche. Und gestern hat er, glaube ich, auch im NTV-Interview nochmal gesagt, dass es ihm für ihn die bedeutendste Wahl ist, weil es eben auf alles ankommt, weil es eben die Zukunftsfähigkeit, so sagt er, des Landes auf dem Spiel steht. Und deswegen bringt er sich da auch so ein. Und das können wir mal mit Frank nochmal besprechen, das ist ja schon eine ironische Note. Er zeigt sich ja auch nicht mit dem Kanzler, der ja auch in Potsdam wohnt. Also dem meidet er geradezu. Absolut. Er will ihn gar nicht sehen.
Ja, ja, absolut. Also, er setzt eben also, ganz auf seine Person. Ne? Du hast es gesagt.
Und das Lustige wäre ja dann am Ende, wenn das Konzept was bringt und er geht als erster mit der SPD durchs Ziel und hat sich nie mit dem Kanzler gezeigt, aber er würde möglicherweise auch den Kanzler möglicherweise retten, weil ich weiß ja nicht, wie es aussieht, wenn die SPD auf Platz 2 landet. Also ich weiß nicht, wie du siehst in Berlin.
Ja, dann ist eben das Problem und deswegen ist man auch sehr unglücklich bei der SPD im Willy-Brandt-Haus, bei der Bundesspitze über diese Ansage von Woidke. Dann kann man schwerlich diesen Wahlausgang oder die Tatsache, dass die Sozialdemokraten ja dann doch nur nicht mit ihm werden weiterregieren können, dann kann man das schwerlich als Sieg verkaufen, weil dann wird hängen bleiben, das ist die Niederlage von Dietmar Woidke. Und es gab im Grunde, so wurde immer wieder erzählt, auch keinen Plan B. Es steht meines Wissens bis heute auch nicht fest, wer ihn dann beerben soll. Da werden zwei Namen genannt. Die Finanzministerin Katrin Lange und eben auch Manja Schüle.
Kulturministerin.
Ja, und diese beiden Namen werden genannt, aber ich glaube, es steht nach wie vor nicht fest, wer es denn machen würde. Also im Willy-Brandt-Haus ist man nicht glücklich darüber, dass Woidke diese Ansage gemacht hat. Ihr habt beide eben gesagt, das ist eine Erpressung, das würde ich nicht so sehen. Ich glaube, er zockt so ein bisschen, er setzt alles auf eine Karte und er sagt denjenigen, die ihn gut finden, und das sind ja sehr viele, ich glaube, er hat Zustimmungswerte von 50%, die ihn gerne als Ministerpräsident würden weiter sehen wollen, den sagt er eben, ja, wenn er mich wollt, dann müsst ihr halt SPD wählen, auch wenn ihr mit der SPD vielleicht gerade Probleme habt oder wenn ihr der Ampel und der SPD von Olaf Scholz einen auswischen wollt. Es geht aber eben nur, wenn ihr SPD wählt, wenn ihr mich behalten wollt.
Ja, aber hier wird auch deswegen auch schon vom Casino-Wahlkampf gesprochen oder Roulette-Wahlkampf, weil er eben All-in geht, wie das so schön heißt. Aber es gibt natürlich eine Konstellation, die natürlich problematisch ist. Stellen wir uns mal vor, die SPD landet nur mit 0,5% hinter der AfD. Also dann können wir auch mal nach staatspolitischer Verantwortung fragen. Alle Parteien schließen es ja aus, mit der AfD zu reagieren. Also da wird diese Verantwortung sowieso bei der SPD, also bei dem Zweiten bleiben. Und dann wäre es natürlich Woidke und die SPD. Und wenn er dann weg ist, da ist natürlich die Frage, wer geht denn dann rein? Wer wird es sein? Wird es Kanzlerin Lange sein, die Finanzministerin? Wird es Manja Schüle sein, die Kulturministerin? Oder wird es ganz jemand anders, weil Woidke damals vor 11 Jahren hat mit ihm halt auch keiner gerechnet. Also da gibt es sicherlich auch Namen wie den Bürgermeister von Cottbus, Tobias Schick. Also da gibt es noch ganz andere Optionen möglicherweise am Ende.
Vielleicht kurzer technischer Hinweis. Möglicherweise fragt ihr euch, ob bei euch zu Hause oder im Auto oder in der Bahn gerade gebohrt wird. Nein, das wird es nicht, je nachdem, wo ihr diesen Podcast hört. Es wird bei uns hier im Studio gebohrt.
Und wir ignorieren das ja.
Wir machen jetzt einfach weiter, solange wir noch auf Stühlen sitzen können und sie nicht unter unserem Hintern weggebohrt werden. Aber vielleicht gibt es ja einfach Nebengeräusche, wo man sich fragt, ob die eigentlich dahin gehören. Aber es würde mich jetzt doch nochmal wirklich in so einer Blitzrunde interessieren. Haltet ihr das eigentlich für eine gute Idee, was Woidke da macht, oder ist das potenziell eher schlecht? Claudia?
Also am Anfang dachte ich, dass die ganz schlecht ist, die Idee. Und dann hat sich aber im Laufe der letzten Wochen ja gezeigt, dass die AfD, die immer einen großen Abstand hatte in den Umfragen zur SPD, dass dieser Abstand zusammengeschmolzen ist. So, das heißt, am Ende und dadurch, dass er auch den sächsischen Ministerpräsidenten von der CDU,
Michael Kretschmer, von dem eben ja schon die Rede war,
dazu bekommen hat, ich frage mich, wie das funktioniert hat, zu sagen, Leute, wählt nicht die CDU. Also er hat sozusagen seiner eigenen Partei da eine Absage erteilt und gesagt, wählt die SPD, wählt Woidke, was ja total verrückt ist eigentlich. Also das scheint schon zu funktionieren. Und es könnte ja sein, dass in der letzten Minute es da nochmal kippt und die SPD vorne steht. Und dann sagen alle, super Idee von Woidke gewesen.
Frank, wie siehst du es? Du guckst die SPD so lange an.
Ich halte es für richtig, dass er das macht. Und die Umfragen zeigen ja auch, dass er durchaus eine Chance hat. Christoph, du hast Umfragen genannt. Da ist man 3 Prozentpunkte auseinander. Es gibt andere, da ist es nur 1 Prozentpunkt. Es gibt eine Fehlerquote. Es könnte durchaus sein, dass ihm das am Ende gelingen wird. Es zeigt meiner Ansicht nach auch von großer Glaubwürdigkeit. Er hat immer gesagt, mein politisches Ziel ist es, die Extremen, die Rechtsextremen, die AfD klein zu halten. Das ist ihm bei der letzten Landtagswahl gelungen. Und ich finde es im Prinzip ganz gut, dass er es jetzt auch wieder versucht. Aber Christoph, du hast natürlich recht, wenn man dann ganz knapp 0,5 Prozentpunkte hinter der AfD landen würde, dann kommt er meiner Ansicht nach trotzdem nicht mehr davon runter. Er will das, glaube ich, auch gar nicht. Er hat das jetzt gesagt. Er sagt es immer wieder, er wiederholt es. Viele hatten sich gewünscht, dass es vielleicht nur ein Ausrutscher gewesen ist, aber nein, er hat das immer wieder betont und zu dem Wort muss er dann auch stehen.
Also ich finde es irgendwie unnötig. Also ich finde, er hätte auch so seine Entschlossenheit anders zeigen können. Ich glaube, wenn ihm der Erfolg recht gibt, ja, dann sind alle irgendwie happy damit. Ehrlicherweise, ich finde es eher so ein bisschen ungehörig. Und Christoph, noch eine Sache würde ich dich gerne fragen. Du hast ja auch viel mit Wählerinnen und Wählern in Brandenburg zu tun in diesem ganzen Wahlkampf. Wie sehen die das denn eigentlich? Fühlen die sich auch erpresst oder sagen die, nee, das ist eigentlich richtig, da kämpft jemand und legt sich richtig ins Zeug? Wie kommt das außerhalb sozusagen der Berichterstatterblase so an?
Naja, wenn man sich mit den, wenn man da auf den Dorffesten war, wo Woidke auch war, da waren auch viele CDU-Wählerinnen, ja, und Wähler. Und selbst die haben gesagt, okay, nee, das kann man so machen. Es ist keine Erpressung. Also er sagt einfach, wofür er steht. Also was er eben will. Und er will eben das Land eben weiterführen. Und er hat einfach so diesen Machtwillen. Und das finden wir gut. Deswegen aber auch viele, auch CDU-Wähler mir gesagt haben, wir würden gerne Woidke wählen. Also Woidke hat eine unglaublich hohe Akzeptanz und fast schon Sympathie. Also ich erinnere nur, im Januar waren die Proteste, die Bauernproteste, da ist ja auch ganz Boschikos immer sofort auf den Trecker gestiegen. Dann war er auf dem Deutschen Bauerntag in Cottbus, da hat ihm die CDU zugejubelt. Als dann Özdemir auf die Bühne trat, haben sich alle umgedreht und haben weggeschaut. Ja?
Aber er also, ist ja auch ein Landwirt, ne? Er hat ja Landwirtschaft studiert.
Ja, klar.
Das heißt, er hat da die richtige Ansprache und er hat da die Landwirte, die Bauern auf seiner Seite.
Aber eine Sache habe ich mich dann doch noch gefragt.
Aber die Ansprache hat er immer. Er ist immer sehr authentisch und sehr klar in seinen Formulierungen. In der Legislatur taucht er dann manchmal auch ab. Das ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber wenn er dann sozusagen gefordert ist, das war schon 2019 so. 2019 war er 3 Wochen vor der Landtagswahl, war die SPD auf Platz 3. Und ich glaube, auch das ist sozusagen auch ein wichtiger Impuls, den man nicht vergessen darf, dass man sagt, okay, 2019 hat es funktioniert, jetzt funktioniert es wieder.
Also Entschuldigung Nadine, ich hänge da immer noch ein bisschen an deiner Formulierung, dass du sagst, das sei ungehörig, dass er den Wählern, den Anhängern gewissermaßen die Pistole auf die Brust setzt, weil ich finde schon, wie ich das eben sagte, also wenn so viele Leute sagen, der ist ein guter Mann, der soll es weitermachen, wenn das sogar CDU-Anhänger sagen, warum kann man dann das nicht damit verbinden, dass ihr mich eben dann auch über meine Partei, über die SPD wählen müsst? Da muss man dann eben auch nochmal dazu sagen, was du eben angesprochen hast, Christoph, dass er keine gemeinsamen Auftritte mit dem Kanzler möchte. Das ist vielsagend für diese Bundespartei, vielsagend für den Regierungschef in Berlin, für die Ampelkoalition. Maximale Distanz eben von der Partei. Das haben wir bei anderen Landtagswahlkämpfen auch erlebt, aber nie in dieser ausgeprägten Form. Und Olaf Scholz war da, der wohnt ja immerhin in Brandenburg, in Potsdam, der war da auch nicht sonderlich begeistert, hat versucht, das auf kleiner Flamme zu halten und hat immer wieder gesagt, wir treffen uns noch sowieso oft genug in Brandenburg, ich werde da auch im Land sein, aber es gab eben nicht diese offiziellen Wahlkampfauftritte, die diese Unterstützung, weil sich im Woidke mit Blick etwa aufs Heizungsgesetz, mit Blick auf die Frage von Krieg und Frieden immer wieder distanziert hat und versucht hat, meiner Ansicht nach dann auch landespolitische Themen nach vorne zu bringen. Vielleicht können wir uns das kurz anhören, Dietmar Woidke, der gesagt hat, das hat schon gewissermaßen Tradition, dass wir keine Unterstützung von der Bundespartei bekommen.
Also wenn Sie jetzt mal in die Geschichte gehen der Brandenburger SPD, dann kann ich mich wirklich fast überhaupt nicht daran erinnern, dass wir mal aus der Bundesebene Rückenwind gehabt hätten. Das waren die Jahre 99, das war das erste Regierungsjahr von Schröder, wo es schon ein bisschen schwierig war. Das Jahr war das Jahr 2004, da war gerade Hartz IV beschlossen worden. Also das ist eine Geschichte, auf die konzentrieren wir uns doch gar nicht.
Ja, da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Mit der Bundespartei, Gerhard Schröder, die Parallelen zur Hartz-Gesetzgebung, das hat damals eben auch für viel Unmut eben nicht nur in Brandenburg bei den Sozialdemokraten gesorgt und da wollte man mit der Bundespartei auch damals nicht viel zu tun haben.
Lass uns vielleicht mal einen kleinen Switch machen. Wir haben ja eben von der Duellsituation gesprochen, wir haben jetzt über die SPD mit Dietmar Woidke gesprochen. Ich würde aber gerne nochmal auf die AfD schauen. Die liegt auf Platz 1 im Moment dort mit einem Landesverband, der wirklich radikal unterwegs ist, der auch so ein paar, finde ich, ganz neue Akzente gesetzt hat, die ich aus den Wahlkämpfen aus Sachsen und Thüringen so noch nicht kannte. Claudia, du hast gesagt, du hast dich mit dem Spitzenkandidaten beschäftigt. Hans-Christoph Bernd heißt der, ist gleichzeitig auch Fraktionsvorsitzender in Brandenburg. Was muss man über den wissen? Das ist ja jetzt nicht so ein Name wie Höcke, Weidel oder Chrupalla, der einem irgendwie geläufiger ist, sondern also, ich finde bundesweit noch nicht so bekannt.
Wenn man ihn sieht, auf den ersten Blick sieht er total harmlos aus. Also wie so ein harmloser Rentner. Er trägt Nickelbille, graue Haare, ist ja auch schon in Rente. Er ist Laborarzt oder war Laborarzt, besser gesagt. Er ist katholisch. Er war an der Charité Personalratsvorsitzender sogar bis zu einem Zeitpunkt, wo bekannt wurde, dass er eine rechtsextreme Bürgerinitiative unterstützt. Und dann war Schluss bei der Charité. Und wenn man ihn jetzt so reden hört, also auf den ersten Blick denkt man, okay, so schlimm kann der nicht sein. Wenn er aber dann spricht, stellt man schnell fest, er ist einfach auch ein Höckemann. Du, Christoph, hast das bestimmt besser beobachtet, auch bei Auftritten. Also der Ton ist extrem scharf, speziell auch andere noch im Landtag, die dabei sind. Man muss dazu wissen, dass die AfD an sich vom Verfassungsschutz, Landesverfassungsschutz, nicht als Ganzes als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, sondern in Anführungsstrichen lediglich 6 Landtagsabgeordnete und einer davon ist eben der Spitzenkandidat.
Ja, die Frage würde ich an Nadine gerne weitergeben, weil mich das auch gewundert hat, gerade in den vergangenen Tagen, wie nationalistisch, wie völkisch er da aufgetreten ist, wie sehr er gegen Migranten, gegen Ausländer agitiert hat, auch mit der Wortwahl. Also wie kommt es, habe ich mich dann gefragt, dass ein Höcke vom Verfassungsschutz beobachtet wird und die ganze AfD als rechtsextrem eingestuft wird. Und in Brandenburg ist das anders. Hat die Radikalisierung da erst später stattgefunden oder haben die Verfassungsschützer da geschlafen? Wie kann man sich das erklären?
Ich sehe gerade, dass Christoph starken Sprechwunsch dazu hat. Deswegen würde ich die Frage gerne an ihn weitergeben.
Nein, der ist ein Rechtsextremist, der ist vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft.
Ja, aber es geht ja also um die AfD an sich als um Landesverband,
das war die Frage.
Ja, aber es gibt 6 in der Fraktion sind als Rechtsextremisten eingestuft. Also diesen Verdachtsfall. Aber der kann, was auch Claudia sagte, er kann so Dr. Jekyll, Mr. Hyde mäßig. Mhm. Er ist total freundlich, nett, so fast professoral wirkt er, wenn man sich unter 4 Augen mit ihm unterhält. Aber tritt er ans Podium, dann schaltet er um und dann hat er einen Tonfall, der ist so unglaublich. Ich habe ihn auch zum Fachkräftemangel gefragt und habe gesagt, es gibt doch massig von Studien. Alle Wissenschaftler sagen das. Da sagt er, die sind alle gekauft.
Das also, fand ich interessant. Da ging es ums IAB. Das ist das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Also das ist ein großes, anerkanntes Institut, wo völlig außer Frage steht, dass es dort Manipulationen gibt. Und er hat das war in deiner Sendung Hintergrund, glaube ich, habe ich das gehört, wo du dich ja mit der wirtschaftlichen Situation in Brandenburg ziemlich intensiv beschäftigt hast. Und da hat er das völlig vom Tisch gewischt und hat gesagt, nein, das ist alles quasi Lüge, das ist alles gekauft, das ist alles manipuliert, glaube ich, war seine Formulierung. Und man müsste sich ja um die eigenen Leute, die eigene Jugend kümmern. Und also ich meine, wenn man sich halt seinen Weg in die AfD anschaut, dann war halt 2015. Das heißt, die Riesendebatten rund um die Flüchtlingspolitik, den Zustrom von vielen Flüchtlingen nach Deutschland, das war für ihn der Moment, sich politisch zu engagieren. Dann halt aber auch in einer Art und Weise, wie er sich stark vernetzt mit wirklich rechtsextremen Akteurinnen und Akteuren, dann rund um Cottbus. Mühle Cottbus ist da ein Stichwort als wichtiger Treffpunkt, beziehungsweise auch Zukunft Heimat. Eine
das war diese
rechtsextreme Bürgerinitiative, genau. Die halt auch jetzt nicht nur sozusagen über die Einflussnahme in den Parlamenten, die Politik in den Parlamenten mitprägen will, sondern halt auch ganz stark die Einflussnahme, die Organisation von Demonstrationen auf der Straße mitgeprägt hat. In Brandenburg, Cottbus, rund im Süden von Brandenburg waren die quasi jahrelang aktiv und haben dort das Bild deutlich geprägt. Und das ist quasi die Szene, aus der er kommt, was ich wirklich interessant.
Er ist der Gründer. Genau. Er ist der Gründer.
Genau, was ich halt interessant finde, dass ich in ihm auch genau diese Ambivalenz spiegel zwischen einem formal bürgerlichen Erscheinungsbild und auch einer formal bürgerlichen Existenz und dann aber diese völlige Vernetzung und sozusagen überhaupt kein Halten mehr in auch aktivistische rechtsextreme Strukturen rein. Und ich finde es ehrlicherweise interessant, dass ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass der Wahlkampf noch stärker nur auf allein ihn zugeschnitten ist. Mein Eindruck ist aber eher, dass man bei der AfD in Brandenburg im Moment so eine ganz starke Teambildung sieht. Da sind noch andere aktiv. Da ist zum Beispiel René Springer, der Landesvorsitzende.
Dann gibt es noch so einen zweiten Scharf- oder dritten Scharfmacher, Dennis Holoch. Mhm. Der ist
Lehrer eigentlich.
Lehrer, parlamentarischer Geschäftsführer. Den habe ich mal bei einer Veranstaltung beobachtet. Und da dachte ich, wow, der trug also so ein ganz smarter Typ, weiße Turnschuhe, könnte auch so ein bisschen als Hipster in Berlin durchgehen. Der erzählte dann plötzlich, er hätte ja als Jugendlicher Couchsurfing gemacht, zum Beispiel, wo ich denke, wow, das ist ein ganz anderer Typ, der spricht auch die jungen Leute sehr stark an. Wahrscheinlich eher als so ein Hans-Christoph Berndt.
Naja, und das ist ja auch seine Aufgabe. Der ist auch Mitglied im Bundesvorstand, ist da schon eine ganze Weile aktiv und ich glaube, das ist halt der neue Akzent. Über Dennis Holoch werden wir gleich nochmal sprechen, weil ich weiß, dass du Material mitgebracht hast, Christoph. Und ein Name, der mir auch noch in diesem Wahlkampf, der für mich sozusagen die Person war, die für mich jetzt neu in diesem Wahlkampf die größere Bühne betreten hat, das ist Lena Cotret. Das ist die Frau von von Steffen Cotré. Sie ist Landtagsabgeordnete, 37 Jahre alt, das heißt auch vergleichsweise jung, Juristin. Und die hat zwei Punkte eingebracht in diesen Wahlkampf, wo ich auch ein bisschen geschluckt habe, obwohl ich diese Partei schon so lange anschaue. Das erste war, dass sie die Idee vorgestellt hat, die Abschiebeindustrie zu privatisieren, Abschiebeflüge über Ausschreibungen sozusagen anzubieten, in so ein Bieterverfahren zu geben. Und derjenige, der billigste ist, also Sicherheitsfirmen oder wer auch immer, sie hat es nicht näher spezifiziert, könnten sich dann bewerben und das würde für Effizienz und auch Kosteneffizienz sorgen. Steffen Cotré ist Bundestagsabgeordneter aus Brandenburg, sitzt schon länger im Bundestag, ist Wirtschaftspolitiker der AfD und ist jemand, der auch so ein ganz stark sozusagen pro Braunkohle, aber auch teilweise pro Russland-Kurs verfolgt und sich auch ganz hart in die Debatten einklingt. Und das Zweite,
extrem extrem rechts ist, muss ich noch sagen. Also er ist damals auch in Budapest gewesen, hat sich mit extrem Rechten getroffen und dann gab es auch eine Recherche, dass er sozusagen auch rechtsextreme Gedichte geschrieben hat. Also hatte ich auch dann beworben für ein Landratsamt südlich von Berlin, Landkreis Dahme-Spreewald und ist damit nicht durchgekommen. Aber das ist sozusagen ein Cotré, den Namen, Nadine, den kennt hier im Land jeder. Also Lena Cotré ist sehr, sehr krass. Also Abschiebeindustrie, das ist aber auch ein Thema, was Höcke schon länger schon auf dem Plan hat, was ja auch schon mal wieder verkauft, dass wir das alles privatisieren müssen. Wir müssen als Deutsch, Ostdeutschland muss zeigen, wie es geht. Also das ist sozusagen dieser Tonfall, der dahinter steckt.
Und was ich halt bei ihr noch wirklich ganz, also makaber fand, das ist der Gedanke, seid wehrhaft. Das ist der Punkt, unter dem sie es dann framed. Sie verteilt kleine Selbstverteidigungsstifte, sogenannte Kubotans. Man könnte fast sagen, es sieht aus wie ein Bleistift oder irgendein anderer Stift, hat dann so Riffel, dass man ihn besser halten kann, besteht aus Stahl, ist so 14 Zentimeter ungefähr lang und kann dann halt als Schlagwaffe oder als Stichwaffe eingesetzt werden. Zur Selbstverteidigung gilt
als Wahlkampfgeschenk?
Als Wahlkampfgeschenk hat sie das angepriesen. Sie hat angekündigt, es bei Veranstaltungen dann auch zu verteilen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es getan hat, ob dann zum Beispiel auch das Alter dann überprüft wurde. In Deutschland gilt es jetzt nicht offiziell als Waffe, aber zum Beispiel in unserem Nachbarland Österreich, da fällt es unter das Waffengesetz und auch in der Schweiz wird dieser sogenannte Kubotan den verbotenen Waffen zugeordnet. Also das war für mich dann nochmal ein neuer Schritt rein in eine Radikalisierung, auch in eine Bewaffnung, die ich dann wirklich auch, wie soll ich sagen, grenzüberschreitend fand. Christoph, wie hast du das wahrgenommen?
Total grenzüberschreitend, aber für uns hier in Brandenburg ist das gar nichts so Neues, muss man sagen. Es gab ja auch vor kurzem den Antrag der AfD im Zuge des Solingen-Attentats, gab es eine Sondersitzung im Landtag und dann hat die Landtagsfraktion der AfD einen Antrag gestellt, dass alle geflüchtete ukrainische Flüchtlinge und Geflüchtete mit subsidiären Schutz nicht mehr auf Dorffeste und öffentliche Veranstaltungen dürfen, also ein Betretungsverbot gefordert. Also das ist schon ein Tonfall, dann können wir vielleicht nochmal drüber reden. Aber ich würde nochmal, um vielleicht auch so einen Eindruck mal zu geben, so einen akustischen Eindruck, wie das so ist. Von Dennis Holoch haben wir gerade gesprochen, dem parlamentarischen Geschäftsführer, rechter Hipster, weiße Turnschuhe, dynamischer Gang. Und um mal den Tonfall nachzuvollziehen, den er jetzt am Dienstag auf der Pressekonferenz gesagt hat, als es um die Abschiebeindustrie ging, dass man diese Menschen auf eine Wiese und Container mit nur dem Allermöglichsten bringen sollte. Also das klingt dann bei ihm wirklich krass und es klingt dann so.
Ein Waschbecken und eine Toilette. Und nicht eine Wohnung wie in Potsdam von der Pro Potsdam, 80 Quadratmeter mit Fußbodenheizung, wo man Jahre für baut, Standards einhält. Nein, das macht man wie in Dänemark. Die kommen in eine Abschiebehaftanstalt, wo keine großen Standards eingehalten werden müssen. Das ist eben eine Art Gefängnis und das ist keine Wohnung, die sie hier in Potsdam bauen. Die können sie auch irgendwo auf der Wiese errichten, schön weit weg aus allen Städten. Dort werden die Leute untergebracht und die Standards zum Bau, die sind so niedrig, da finden Sie sicherlich jemanden, der das irgendwo auf der grünen Wiese baut. Da brauchen Sie auch nicht 3 Jahre Bauanträge. Da müssen Sie keine Umweltauflagen einhalten. Sie können mir doch nicht alle erzählen, dass das hier unmöglich ist, innerhalb von wenigen Monaten ein paar Container aufzustellen, Stacheldraht, NATO-Draht zu ziehen, die Leute dort reinzubringen und dort zu lassen, bis sie abgeschoben werden.
Also muss ich mal kommentieren, sagen, das ist schon menschenverachtend. Also wie seht ihr es?
Naja, es heißt ja so, das Billigste vom Billigsten und ehrlicherweise vor meinem inneren Auge erschien gerade irgendwie so eine Baracke, die man dann dorthin stellt auf die grüne Wiese und dann Flüchtlinge dort einziehen sollen. Gibt es denn innerhalb der AfD in Brandenburg eigentlich Stimmen dagegen, die sagen, nee, wir wollen das eigentlich nicht, wir sehen das anders? Oder ist das jetzt was, es gab ja auch einen starken Generationswechsel innerhalb des Landesverbandes Brandenburg. Andreas Kalbitz ist ja jetzt wirklich abgemeldet, der ehemalige Rechtsaußen, der aus der Partei ausgeschlossen wurde, beziehungsweise wo die Mitgliedschaft für nichtig erklärt wurde. Mit ihm wurde dann auch Birgit Bessin, die so als politischer Zwilling von Kalbitz galt, ja auch abgesägt. Da dachte man, okay, es ist jetzt quasi eine radikale Generation, die geht. Aber die neue Generation rund um Holoch und Springer, Hannes Gnauk darf man da auch nicht vergessen, Brandenburger Bundestagsabgeordneter, Chef der Jungen Alternative, die ja auch unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. Also da sind ja auch andere Leute nachgekommen, die, glaube ich, smarter auftreten, aber in den radikalen Äußerungen den anderen ja in nichts nachstehen.
Nee, die radikalisiert sich immer weiter. Also Kalbitz wäre jetzt sozusagen einer von vielen in der Fraktion. Also den könnten sie sofort wieder aufnehmen. Da merke ich jetzt gar keinen Unterschied mehr. Also und habe ich auch ein bisschen erwartet, muss ich sagen, vor der Landtagswahl, weil man gesehen hat, dass der Unterschied zwischen der SPD und der AfD in Brandenburg doch immer kleiner wird. Also zurzeit jedenfalls. Und da hat man das Gefühl, jetzt muss man wirklich noch weiter, noch einen Schritt weiter gehen, um zu polarisieren. Mhm. Ich weiß bloß nicht am Ende, wo das hingehen soll, Nadine. Wo sollen das am Ende landen?
Naja, also ich glaube, man sieht vielleicht auch so einen Emanzipationsprozess von Höcke. Also Björn Höcke taucht ja im Brandenburger Wahlkampf hin und wieder auf, wird jetzt auch auf den letzten Metern, ich glaube auch in Cottbus dann nochmal aktiv sein.
Heute.
Aber es ist meiner Ansicht nach, sieht man schon, man kann einen radikalen, polarisierenden Wahlkampf führen, auch ohne Höcke, sondern auch schlicht und ergreifend mit anderem Material. Und man hat es ja schon länger in den Ostverbänden so ein bisschen so ein Gegrummel auch gehört, so nach dem Motto, nee, wir haben auch eigene Angebote. Die AfD im Osten ist nicht gleich Björn Höcke, sondern es gibt noch viele andere. Meiner Ansicht nach sieht man in diesem Brandenburger Wahlkampf genau diesen Selbststärkungs- und Emanzipationsprozess. Claudia wollte noch was ergänzen und dann würde ich gerne auf das Thema Asyl noch ein bisschen schauen.
Ja, ich würde gerne, da ich ja 2004 in Brandenburg war für ein paar Jahre, da gerne noch ein paar Eindrücke wiedergeben wollen, weil als ich dort war, war die wirtschaftliche Situation Brandenburgs sehr, sehr, sehr viel schlechter, aber die Stimmung war sehr viel besser. Und das ist ja was, was wir heute beobachten. Wenn ich mir jetzt angucke, was sind das für Leute, die AfD wählen, wo kommen die her? Und ist das in irgendeiner Form, gibt es da einen Zusammenhang zwischen der Lage? Und wenn ich mir jetzt die Fakten oder die objektiven Zahlen angucke, sprich, als ich in Brandenburg war, hatten wir eine Arbeitslosenquote dort, die lag bei ungefähr 20%. Wir haben jetzt eine Arbeitslosenquote, die liegt ungefähr bei 6%. Wir haben in Brandenburg aktuell ein Wirtschaftswachstum, das ist mit Mecklenburg-Vorpommern zusammen das höchste aller Bundesländer, bei 2,2 ungefähr. Und wir dürfen die großen Investitionen nicht vergessen der letzten Jahre. Tesla kommt dann natürlich immer. Größter industrieller Arbeitgeber, größter Ausbildungsbetrieb, ungefähr 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Den BER dürfen wir nicht vergessen. Da arbeiten ungefähr auf und rund um den BER 20.000 Menschen. Das heißt, die wirtschaftliche Lage ist gut.
Aber damit dringt, korrigier mich, Christoph, Dietmar Woidke offenbar nicht durch. Da wird ja dann immer wieder auch die Verbindung der Bogen geschlagen zur Bundespolitik, die wirtschaftliche Situation im Bund, Deutschland insgesamt. Das wird auch von der Union, aber eben auch von der AfD ja teilweise auch thematisiert. Und da wird dann beispielsweise gesagt, so habe ich das wahrgenommen, ihr habt da monatelang über Waffenlieferungen in Milliardenhöhe an die Ukraine diskutiert und habt nicht gesehen, dass die eigene Wirtschaft den Bach runtergeht. Also ich glaube, sowas bleibt dann bei vielen eher hängen. Und was die AfD angeht, habe ich den Eindruck, je radikaler sie auftreten, desto erfolgreicher sind sie am Ende.
Das ist richtig, aber das sind ja zwei verschiedene Aspekte. Einmal ist es die AfD und wie die sozusagen auch von dieser wirtschaftlichen Situation, wie sie da auch profitiert. Also es gibt bei den Menschen eben, du hast zwar gesagt, Claudia, dass wir nicht mehr diese Arbeitslosigkeit haben, das ist vollkommen richtig. Also wir haben jetzt 6%, ne? Das ist almost Vollbeschäftigung und früher war es eine verdeckte Arbeitslosigkeit von 30-35%. Aber was bleibt, ist die Transformationserfahrung der 90er Jahre. Das ist einfach an den Menschen drin und es sind immer noch die Gehälter im Osten. Also immer noch 600 Euro pro Monat verdient man weniger in Brandenburg. Es ist die Vermögensverteilung, die Erbschaften etc. Man kann ja die alte Grenze ja dann Ost-West wieder aufmachen. Aber diese Dinge, dieser Transformationserfahrung, was den Menschen passiert ist. Das ist drin. Das nennt sich dann Transformationsmüdigkeit. Sie können dann nicht mehr, weil viele Menschen haben dann nach 1990 ihre Häuser saniert, haben die Heizungen eingebaut und dann kommt das Heizungsgesetz und sagen, haben die Menschen gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir haben das Geld auch gar nicht, weil wir die Rücklagen überhaupt nicht haben. Und dann kommt eben die AfD mit einfachen Antworten und sagt, es gibt gar keinen Klimawandel, warum macht ihr das überhaupt? Und dann sagen sich die Menschen, okay, da will ich die AfD, die hat so einfache Antworten, die sind so, das ist so prägnant, was sie sagt. Und am Ende ist man dann da bei der AfD wieder und das ist dann schwer, da hast du recht, Frank, was dann in der Bundespolitik passiert. Und da muss ich dann Woidke immer wieder positionieren und auch argumentieren gegen seine eigene Partei, was in Berlin passiert.
Wobei es ja auch bei der Transformation doch durchaus Erfolge gibt. Also wenn ich jetzt an das Bahnwerk denke, in ICEs in Cottbus.
1200 Arbeitsplätze.
Eben.
Und, ja, aber
und da ziehen ja auch, wir haben eben schon drüber gesprochen, auch Kretschmer, Sachsen und Woidke eben in Brandenburg an einem Strang. Also auch viele Gemeinden, das ist ja eine landesgrenzenübergreifende Geschichte, viele Gemeinden in der Lausitz, die sich da zusammengeschlossen haben, parteiübergreifend, so wie ich das wahrgenommen habe, um eben diese Transformation in den Griff zu bekommen und eben auch dieser Stimmung, die die AfD da macht, entgegenzuwirken. Also von daher fand ich das aus diesem Gesichtspunkt heraus auch gut und bemerkenswert, außergewöhnlich natürlich, dass Kretschmer diese Aussage zugunsten von Woidke getroffen hat. Und da spielte ja Lausitz und Transformation in dieser, in Anführungszeichen, Wahlempfehlung für manche, so haben es manche verstanden, eines Christdemokraten für die SPD auch eine Rolle.
Also mein Eindruck war, dass im Wahlkampf 2019 dieses ganze Thema Strukturwandel, Kohleausstieg, viel angstbesetzter und auch viel dominanter im Wahlkampf gespielt wurde, als es jetzt die Rolle spielt. Also mein Eindruck, ich weiß nicht, Christoph, wie du das siehst, ich sehe gerade, wir sind hier über Video verbunden, dass du den Kopf schüttelst, aber da hatte ich das Gefühl, dass da noch sehr viel mehr auch Ängste darüber bestehen, wie es jetzt mit dem Kohleausstiegsgesetz dann weitergeht, wie es auch mit dem Kohleausstieg an sich weitergeht, aber offensichtlich konnten nicht alle Ängste und auch nicht alle Befürchtungen beseitigt werden, trotz der Fördergelder und auch trotz sozusagen auch wirklich erster sichtbarer Erfolge wie in Cottbus.
Das hat auch mit der Wirtschaftsstruktur zu tun, in der Lausitz beispielsweise. Die ist sehr kleinteilig. Es gibt jetzt die großen Unternehmen, sagen wir mal BSF oder die Bahn oder die LEAG, also der Braunkohlekonzern. Und dann gibt es die kleinen Unternehmen. Und durch diesen Strukturwandel und auch durch die Strukturmilliarden geht also viel Geld in das ICE-Ausbesserungswerk nach Cottbus, gilt als das Europas modernstes jetzt. Und da sagen dann aber viele Unternehmer, wir können da nicht mithalten mit den Löhnen. Die werben uns die Leute ab. Es geht um Fachkräfte. Und dann spielt der Strukturwandel auf einmal schon wieder eine Rolle. Und dann gibt's die AfD-nahe Mittelstandsinitiative, die da wirklich viel Stimmung dann auch macht und diese Befürchtungen und diese Sorgen dieser Unternehmer aufnimmt, die dann mir auch selbst erzählt, dass ihre Mitarbeiter, die sie gehegt und gepflegt haben und denen sie auch gar, möglicherweise gar kein schlechtes Geld zahlen, aber die können eben nicht 30 Euro oder in diesem Dreh 30, 35 Euro Stundenlöhne zahlen, geht einfach nicht, die gehen ihnen dann weg. Und das ist natürlich dann ein Problem für den Strukturwandel. Und dann kommen wieder Menschen mit einfachen Antworten und dann werden diese Menschen schon wieder dann auch gewählt. Also das ist einfach, der Strukturwandel ist immer noch ein großes Thema. Neuorientierung der Lausitz und die ist eben noch lange nicht vorbei, aber es hat eben sozusagen auch am Ende, wie ich schon gesagt habe, es hat mit der Wirtschaftsstruktur einfach auch vor Ort zu tun.
Aber da wurde ja viel getan, Christoph. Also wenn ich mir das hier zum Beispiel angucke, als ich in Brandenburg war, da ging es ja auch immer um dieses Thema Ärztemangel. Das Problem ist ja oder war bis vor kurzem, dass es nur eine Ärzteausbildung lediglich an der Charité gab. Da gab es eine Vereinbarung zwischen Berlin und Brandenburg. Wir machen nichts ein. Eigenes, hat Brandenburg gesagt, lange Jahre und das hat sich geändert. Also es gibt jetzt ja ein Medizinstudium ganz neu in Cottbus, das heißt, da ist auch investiert worden und das ist ja auch eine positive Entwicklung, wo ich mich frage, sehen das die Leute vor Ort nicht?
Naja, wobei ja die ersten ausgebildeten Mediziner ja auch erst in den 2030er Jahren dann dort fertig sein sollen. Also ich glaube, auch da ist es ja eine gewisse Zeit, die man überbrücken muss.
Das hat aber letztendlich mit der Realität der Menschen, es ist gut und schön, dass jetzt diese Ärzte kommen, aber es hat mit der Realität der Menschen in dem Moment heute nichts ändert das nichts. Also ich verstehe das nicht, warum man zum Beispiel nicht sagt, okay, wir haben jetzt diese Strukturmilliarden und jetzt bauen wir sozusagen eine Unimedizin, also Universität, aber wir machen auf jeden Fall auch in die Dörfer, bauen da jetzt, sagen wir mal, kleine Dorfgemeinschaftshäuser, bauen irgendwelche Geschichten, auf dass die Leute sich begegnen können, versucht irgendetwas.
Ist das nicht passiert?
Nein, ich finde, es muss viel, viel mehr passieren. Okay. Die Dörfer sind verwaist, da leben die Menschen nur noch, aber sie begegnen sich nicht mehr, sie kommen nicht mehr ins Gespräch. Und meine Idee wäre da sozusagen zu sagen, okay, wenn wir so viel Geld da reinsetzen, dann müssen wir irgendwas in diesen Dörfern machen, dass sozusagen ganz direkt die Lebensqualität auch sich dort vor Ort verbessert. Und das passiert nicht. Es sind immer so hybrides Fliegen. In Schipkau wird das größte Windrad der Welt gebaut. Es entsteht der größte künstliche Binnensee, also Solaranlagen, Windkraftanlagen. Also das sind alles Themen, die sind wichtig, aber die kommen nicht in der Lebenswirklichkeit, in der kleinen Lebenswirklichkeit, die kommen nicht am Abendbrottisch an. Hm. Und das finde ich schon, da muss was passieren.
Lass uns mal ein bisschen auf das andere Bewerberfeld schauen, mit dem wir es zu tun haben. Wir haben jetzt sehr ausführlich über die AfD und die SPD gesprochen, aber die CDU ist ja auch noch mit dem Spiel, mit dem Spitzenkandidaten Jan Redmann. Und wir sollten vielleicht auch auf den Innenminister schauen, Michael Stübgen, amtierender Innenminister von der CDU. Der nämlich heute mit so einem Vorstoß rausging und gesagt hat, das Individualrecht auf Asyl, das ist schlicht und ergreifend nicht mehr nötig. Das war heute im Handelsblatt und das ist ja auch was, was aus der CDU so oder ähnlich schon häufiger formuliert wurde. Und ich habe mich gefragt, meine Güte, wie weit lässt man sich eigentlich in der CDU von der AfD treiben und wo macht man auch mal einen eigenen Punkt? Christoph, wie erlebst du die CDU im Wahlkampf? So richtig aus dem Knick kommt sie ja auch nicht, wenn ich mir jetzt auch die Umfragen anschaue.
Nee, hat sich auch verpokert. Also sie hat ja am Ende ihren ganzen Wahlkampf auf die Kritik der Ampel gesetzt. Aber in dem Augenblick hat sich gleich die SPD, hat sich ja von Scholz distanziert, also von der Bundespolitik. Also wollte mit der Ampel ja nichts zu tun haben. Also diese Strategie, die ist Leere gelaufen. Und da hat sich dann die CDU mächtig verpokert. Und vielleicht kommt dann auch noch dieser E-Scooter-GAU, wie es mal bezeichnen, von Jan Redmann.
Das glaube ich nicht.
Das höre ich schon, dass sie sagen, also Jan Redmann, muss man wissen, Spitzenkandidat, Kerl um die Mitte 40, aus Wittstock in der Prignitz, Jurist, hat mal mit Henrik Wüst gemeinsam in der WG in Brüssel gelebt, bei einem Praktikum in Brüssel. Also der ist im Juli erwischt worden, auf dem E-Scooter betrunken, 1,3 Promille, hat es sofort öffentlich gemacht. Und nun gibt es auf den Dörfern, sagen Menschen, wer 1,3 Promille hat, der bringt uns nach Hause. Also das ist der Mensch, der am wenigsten getrunken hat. Also ist kein Problem.
Naja, von der Partei, die Recht und Ordnung sich so auf die Fahnen.
Ganz genau.
Die CDU, und das ist das halt irgendwie ein bisschen unklug.
Das ist natürlich der Widerspruch dann, ne? Und einerseits Law and Order, dafür steht er ja immer. Und zum Zweiten wollte er Ministerpräsident werden. Und da kannst du dir sowas nicht leisten. Also wenn du weißt, die Wahl steht 3 Monate vor der Tür und sagst dann, okay, dann fahre ich diese Meter dann noch betrunken mit dem E-Scooter. Also da kann man auch schon mehr Reflexion oder.
Aber der Punkt, den du jetzt gerade ansprachst, Christoph, zu Redmann und das, was du gesagt hast zu dem Stübgen, da unterscheiden sich die Positionen schon sehr stark. Ich glaube nicht, dass ein Jan Redmann das individuelle Recht auf Asyl in Frage stellen würde. Also ich glaube, da ist der Stübgen doch nochmal ein stärkerer Hardliner als der derzeitige Spitzenkandidat.
Aber bedienen die damit ein Gefühl? Also dann auch die Frage, es gibt ja jetzt sozusagen mitten in diesem Wahlkampf, haben ja das gut, das hat jetzt die deutsche Ostgrenze nicht so sehr betroffen, da ging es ja eigentlich eher um den Ausbau der Grenzkontrollen auch im deutschen Westen zu den Nachbarländern Frankreich, Belgien, dann auch die Niederlande. Welche Rolle spielt das Thema Asyl, Schrägstrich Fluchtmigration, aber auch Migration im Wahlkampf? Ist es das dominierende Thema, obwohl auf Landesebene sozusagen die großen Linien nicht gezogen werden, sondern die werden im Bund gezogen? Oder sieht man sich als Bundesland mit so einer langen Grenze nach Polen, wo ja dann auch teilweise über Belarus Migrationsrouten durchlaufen, dann doch irgendwie stärker betroffen? Claudia, du warst ja in Frankfurt-Oder unterwegs.
Ich war den ganzen Tag unterwegs, sowohl in Frankfurt-Oder als auch auf polnischer Seite in Subice und habe höchst unterschiedliche Stimmen gehört. Polen leidet am stärksten unter diesen Grenzkontrollen. Das muss man ganz klar sagen, weil Swobice, nochmal zur Erklärung, gehörte mal vor 1945 zu Frankfurt-Oder und war die Frankfurter Dammvorstadt. Das heißt, es ist eine sehr kleine Stadt. Dieses kleine Swobice ist zugestaut, muss man sagen. Ja, das heißt, die Polinnen und Polen leiden sehr darunter, die Frankfurter weniger stark. Aber ich habe da natürlich Menschen getroffen, die sich schon sehr, sehr lange einsetzen für diesen deutsch-polnischen Austausch, auch für dieses Zusammenwachsen, auch für diese Idee der Doppelstadt Frankfurt oder Swobice. Und hören wir mal, was die zu den Grenzkontrollen zu mir gesagt haben.
Also das ist für jeden, der in dieser Doppelstadt zu Hause ist, ein wirklich befremdliches, in die Vergangenheit zurückweisendes Gefühl.
Das bedeutet einfach, dass für die Tausenden von Menschen, die auf der einen Seite leben, auf der anderen Seite arbeiten, zur Universität gehen, Kinder in die Kita bringen, in die Schule, dass da in Spitzenzeiten stundenlanges Warten im Stau zum Alltag wird. Und das kann nicht sein.
Wenn das weitergehen soll, dann verschlechtert sich das Klima, auch politisches Klima, auch wirtschaftliches Klima.
Also das waren jetzt Stimmen, die sich gegen die Grenzkontrollen ausgesprochen haben. Ich habe natürlich auch auf den Straßen gefragt, sowohl in Frankfurt-Oder als auch in Swobice. Und natürlich finden sich da viele Menschen, die sagen, ja, durch diese Grenzkontrollen fühlen wir uns sicherer.
Die Grenzkontrollen tragen zur Sicherheit bei. Ich fühle mich sicherer, meine Kinder fühlen sich sicherer. Es baut mich auf, dass die deutschen Behörden ein Auge auf uns haben und dass es keine gefährlichen Situationen hier gibt.
Die illegale Zuwanderung wird dadurch eingedämmt und ja, das trägt schon letztendlich zur Sicherheit hier bei.
Also das heißt, es gibt die einen Stimmen, es gibt die anderen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich ist das ein großes Thema im Wahlkampf, Asyl und Migration.
Aber zahlt es denn wirklich ein bei den Christdemokraten, bei der AfD? Also was du geschildert hast, Claudia, zeigt ja, die Belastungen sind vor allen Dingen auf der polnischen Seite und weniger bei Deutschen. Das ist ja nicht das Problem. Die Grenzen werden kontrolliert für alle, die nach Deutschland kommen. Und das ist ja genau das, was gefordert wird. Insbesondere von Christdemokraten Stübken, Nadine, den du angesprochen hast, der jetzt mit einem neuen radikalen Vorschlag gerade heute kurz vor der Landtagswahl gekommen ist. Aber das sind ja auch Themen, die gespielt werden, natürlich von der AfD. Klar, man lässt sich von der AfD treiben, das sehen wir eben auch im Bund. Und auch die Ampelkoalition durch Olaf Scholz versucht ja auch, diese Stimmung aufzugreifen. Und das kommt ja nicht von ungefähr, dass viele Asylrechtsverschärfungen, dieses sogenannte Sicherheitspaket, dass das gerade jetzt kommt, kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg.
Christoph, wie siehst du das? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Und was sagen die Umfragen?
Also Migration ist das große Thema. Ich glaube, 40% der Menschen, für die ist es das wichtigste Thema. Das ist aber so ein sehr gefühltes Thema, wenn man dann sich sozusagen mal die Zahlen anschaut, wie belastet die Kommunen wirklich sind, wie die Belegungsquoten sind, dann ist man da bei der Hälfte. Also das ist längst nicht so die Situation wie letztes Jahr oder wie vorletztes Jahr. Das ist so eine Rhetorik, die von der AfD getriggert wird. Also wir sind überlastet, das Boot ist voll, wir können nicht mehr. Aber die Situation ganz real, wenn man vor Ort mit den Menschen unterhält, ist eine ganz andere, also mit den Verantwortlichen vor Ort. Gefühl ist eben da, dass man eben nicht mehr kann. Also und da ist natürlich dann auch noch eine psychologische Komponente drin, also dass man auch nicht gewohnt ist, mit Menschen, die von woanders herkommen, die anders aussehen, dass man mit denen auch umgehen muss. Also es ändert sich Stück für Stück, aber es ist immer noch für Menschen, viele Menschen sind das, ist das so dieses Gefühl, die Fremden sind da und wir sind umgeben von Fremden. Also die wollen eigentlich im Prinzip die Menschen dann auch nicht haben. Das ist eben so eine psychologische Komponente. Andererseits gibt es aber auch viele, die sagen, wir sind offen, wir sind weltoffen, wir müssen weltoffen sein, anders funktioniert es nicht. Also das ist sozusagen die Gemengelage. Und ein Satz vielleicht noch zur Grenze. Das ist natürlich dieser Grenze gesetzt, sozusagen eine Grenzkontrolle belegt. Es ist unglaublich krass für die Menschen vor Ort. Ich erinnere mich an Corona, an die Corona-Zeit, wo die Grenzen geschlossen waren. Und als es dann die Grenzen wieder aufgemacht wurden, war das ja fast ein Fest. Das war wie 1989 da. Also das ist ganz wichtig, dass es eben nicht mehr diese Grenzkontrollen gibt. Es gibt eine Busverbindung vom Frankfurter Hauptbahnhof nach Swobice.
Der steht auch im Stau, der Bus jetzt.
Ja, aber das ist aber letztendlich, aber ist, die Stadt ist einfach zusammengewachsen im Laufe der Jahre. Und das hat ja auch Krzysztof Wojciechowski auch nochmal gesagt. Also es ist wirklich 2007 oder sagen wir mal, oder 89, 90 waren es wirklich entfernte Welten. Und jetzt ist es wirklich eine Stadt geworden. Und so eine Grenzkontrolle und so eine Barriere da aufzubauen, das tut nicht gut. Tut einfach nicht gut.
Ich glaube, wir müssen das Bewerberfeld noch mal ein bisschen erweitern. Wir haben jetzt die AfD, wir haben über die SPD gesprochen, wir haben über die CDU gesprochen. Aber es gibt ja dann noch dieses New Kid, neue Partei in the Block, BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, mit dem Spitzenkandidaten in Brandenburg, Robert Krumbach, mit deutlich zweistelligen bislang Umfrageergebnissen, 13%, 14%. Also das heißt, der Platz im Landtag scheint Ihnen ziemlich sicher zu sein. Claudia, wie hast du die im Wahlkampf so erlebt?
Ja, Robert Krumbach ist ein SPD-Abtrünniger. Der war tatsächlich 40 Jahre Mitglied bei den Sozialdemokraten. Er hat mir erzählt, er hat sich so langsam von der SPD entfernt, ist dann irgendwann ausgetreten und dann eingetreten in das BSW, vielleicht noch ein bisschen zu ihm als Person. Er ist, glaube ich, knapp über 60 jetzt gerade. Er ist Arbeitsrichter. Er kommt so aus der Gewerkschaftsecke tatsächlich und betont, was mich ein bisschen gewundert hat, vielleicht kannst du was dazu sagen, Frank, er ist jetzt ins BSW eingetreten wegen der Arbeitnehmerrechte. Und ich dachte, dafür warst du doch eigentlich Mitglied der SPD. Das habe ich nicht so ganz verstanden, was jetzt letztendlich den Ausschlag gegeben hat, auszutreten. Vielleicht noch zu ihm und das Verhältnis zu Sarah Wagenknecht. Er ist ja im Gegensatz, wenn wir jetzt nochmal zu Thüringen gucken, Katja Wolf, die Spitzenkandidatin dort des BSW, sie ist ja eine Frau, die bekannt ist in Thüringen, weil sie war lange Jahre bei der Linken dort eben Oberbürgermeisterin der Stadt Eisenach. In Brandenburg ist Robert Krumbach, der Spitzenkandidat des BSW, kaum bekannt tatsächlich. Ich habe auch überhaupt kein einziges Plakat gesehen, wo er drauf ist. Das BSW hat die gleichen Plakate gehängt wie in Thüringen und in Sachsen, also die Plakate mit Sarah Wagenknecht. Wie sich das dann entwickelt und inwiefern jetzt Sarah Wagenknecht Einfluss nehmen wird auf die Politik des Landesverbandes des BSW, das kann ich nicht einschätzen.
Würdest du denn sagen, gerade wegen seiner sozialdemokratischen Vergangenheit, also was Arbeitnehmerrechte angeht, das ist immer wieder ein Problem der Sozialdemokraten, dass sie da nicht mehr mit durchkommen. Das haben wir schon erlebt bei der Abspaltung, bei der Entwicklung der Linkspartei, dass da eben auch viele Sozialdemokraten natürlich gewissermaßen übergelaufen sind. Würdest du trotzdem sagen, Krumbach ist ein Beleg dafür, dass die Sozialdemokraten mit dem BSW können?
Ja, auf jeden Fall.
Denn das wird ja die große Frage sein. Und die Frage wäre dann wahrscheinlich schneller zu beantworten als in Thüringen beispielsweise, wo die Christdemokraten ja erhebliche Probleme haben und eben auch das Problem haben zu argumentieren, warum man dem BSW kann und mit der Linkspartei nicht. Die Frage stellt sich in Brandenburg dann ja nicht so.
Und naja, wir haben ja dann das Thema Ukraine,
genau.
Und
da wollte ich drauf hinaus.
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Auch ein Thema, ein wichtiges Thema. Und das ist natürlich der Punkt, da kann ich nicht so ganz genau einschätzen, wie sich da die Brandenburger SPD genau positioniert. Aber ich vermute mal, dass da was möglich ist zwischen SPD und BSW.
Also ich glaube, da kommt dann auch wieder die Bundespolitik ins Spiel beim Thema Krieg und Frieden, Ukraine-Unterstützung. Da hat ja Olaf Scholz anfangs gerade bei vielen Ostdeutschen den Nimbus, dass er eine gute Haltung hat, dass er vorsichtig ist, dass er zögerlich war mit Blick auf Waffenlieferung. Ich glaube, die Karte hat er mittlerweile verspielt. Das sagen mir viele, dass er damit auch nicht mehr ankommt. Und das ist sicherlich auch zum Vorteil jetzt des BSW, weil eben Olaf Scholz auch taktische Fehler gemacht hat, dass er eben kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen zum Beispiel erklärt hat, dass man weitreichende Waffen zumindest für Kharkiv einsetzen kann, die dann auf russisches Gebiet einschlagen, die dort genutzt werden können. Die Frage der Stationierung von Mittelstreckenraketen ist auch schlecht kommuniziert worden, auch im Kontext der Landtagswahlen. Das ist, glaube ich, schlecht angekommen. Also ich glaube, das hat, und deswegen distanziert sich ja auch Woidke so sehr von Scholz, das hat immer wieder zu Verwerfungen geführt bei SPD-Anhängern. Oder wie siehst du es, Christoph? Wie hast du es wahrgenommen, das Thema Krieg und Frieden in Brandenburg?
Ist ein unglaublich großes Thema und gerade auch, wenn es um die Mittelstreckenraketen geht. Und da geht es natürlich dann auch um den Standort Holzdorf im Süden Brandenburgs, der an der Grenze zu Sachsen-Anhalt liegt und der möglicherweise ja auch zum Standort wird von Waffen. Und da ist natürlich ein großes Unbehagen. Aber ich glaube, dass sich Krumbach oder das BSW und mit der SPD da in irgendeiner Weise auch committen können, hier in Brandenburg zumindest, weil die sich doch auch relativ gut kennen. Also Krumbach war ja länger als Woidke in der SPD und er ist auch gut vernetzt noch mit den Genossen. Also da kriegt man das hin. Das Programm ist natürlich wie bei, glaube ich, auch bei den anderen Landesverbänden in Thüringen und in Sachsen. Also da sind die ersten Prämissen Frieden und freie Meinungsäußerung und gegen Cancel Culture und solche Geschichten, die quasi auf den ersten zwei Seiten erscheinen. Also das kann man, glaube ich, in irgendeiner Weise nicht abräumen. Das kann man irgendeine Formulierung finden für den Koalitionsvertrag, dass man da irgendwie zusammenkommt. Also da kann dann schon auch von Vorteil sein, dass eben Krumbach so lange in der SPD war. Also Woidke und Krumbach, die kennen sich auch.
Ich würde gerne Blick mal versuchen, in die Glaskugel zu werfen. Was wird denn da am Sonntag passieren? Wird Woidke das schaffen, auf der Eins reinzugehen? Und was werden wir dann nächste Woche in der Bundespolitik dann für Diskussionen erleben? Frank, ich fange einfach mal mit dir an.
Also ich habe ja eingangs gesagt, es gibt durchaus noch die Möglichkeit, dass er es schafft. Wenn er es nicht schafft, wird die Unruhe bei den Sozialdemokraten sicherlich größer werden. Es wird dennoch nicht den ganz großen Knall geben. Manche erwarten ja dann schon, dass es zu Neuwahlen, zu vorgezogenen Neuwahlen im Bund kommen könnte. Viele haben da in Erinnerung das Jahr 2005, als Gerhard Schröder eben solche Neuwahlen nach einem katastrophalen Wahlausgang in Nordrhein-Westfalen gewissermaßen ausgerufen hat. Ich kann mich da noch gut daran erinnern, obwohl es im kommenden Jahr eben schon 20 Jahre her ist. Da war Gerhard Schröder als Kanzler oben im Willy-Brandt-Haus und Franz Müntefering, der Parteivorsitzende, kam dann runter. Ich stand da auch in der Menge unten und war völlig überrascht, dass man eben gesagt hat, man will auf Neuwahlen hinarbeiten. Aber Olaf Scholz ist nicht Gerhard Schröder. Olaf Scholz zeigt sich unbeirrt, egal wie das ausgehen wird. Er ist sogar am kommenden Sonntag, wo alle sagen, das ist so eine entscheidende, wichtige Wahl. Auch für die Bundespartei ist er gar nicht in Deutschland. Er wird schon in New York sein, um da bei der UN-Vollversammlung in der kommenden Woche dabei zu sein. Also da sind manche auch ganz froh, dass er gar nicht da ist, vor Ort ist. Aber es dürfte dann, wenn Woidke das Ding nicht nach Hause holt, wenn es eine Nachfolgerin geben wird, wenn man eben das, wie ich eingangs sagte, eine Niederlage dann doch noch als Sieg verkaufen muss, weil man eben, davon kann man glaube ich ausgehen, die Regierungsverantwortung behält. Es wird trotzdem zu großer Unruhe bei den Sozialdemokraten führen und die Frage wird dann vermehrt gestellt werden, ist Olaf Scholz wirklich der Richtige? Also die Diskussionen werden dann meiner Ansicht nach weiter zunehmen, wenn Woidke es schafft. Das ist die Ironie der Geschichte. Woidke wollte Scholz nicht da haben im Landtagswahlkampf. Scholz kann ihm gratulieren, weil es ihm selber auch nutzen wird.
Stabilisiert dann ein
wenn
Stück
es dann
weit,
ihn
ne?
Olaf Scholz stabilisiert, genau. Also das ist die Ironie an der ganzen Sache.
Also es entscheidet sich wirklich auf den allerletzten Metern. Ja, jetzt in den nächsten Tagen noch bis zum Sonntag. Das Rennen ist offen, es ist super knapp. Und ob nun die AfD oder die SPD da auf Platz 1 landet, ich mache mir da kein Urteil an. Das kann um 100 Stimmen variieren, ja? Plus oder Minus.
Also das ist die eine Option, die eine Frage. Aber die andere Frage ist, die ich auch sehr wichtig finde, wird die AfD die einzige Oppositionspartei im Landtag? Also wenn wir jetzt ein Vier-Parteien-Parlament am Ende haben, CDU, SPD und BSW, und wenn alle drei nur rechnerisch eine Regierung zusammenbekommen und demgegenüber steht die AfD als einzige Oppositionspartei, das wäre auch was Neues. Deswegen wird man genau darauf schauen, ob jetzt die Freien Wähler, die Linke und die Grüne ein Direktmandat erringen, ob sie auch reinkommen. Also mit nur der AfD als Oppositionspartei, das ist also...
Also ein Direktmandat, das muss man, glaube ich, nochmal erläutern. Ein Direktmandat
reicht aus.
Würde reichen, auch wenn man insgesamt unter 5% bleibt. Siehst du da Chancen bei Grünen, bei der Linkspartei?
Ich hätte es vor wenigen Tagen noch gesagt, aber mittlerweile weiß ich das nicht mehr. Also es gibt Peter Wieder von den Freien Wählern in Bernau, das ist im Nordosten von Berlin. Der hat auch 2019 schon das Direktmandat gewonnen. Es gibt Marie Schäffer in Potsdam. Sie hat 2019 als erste Grüne in Brandenburg überhaupt ein Direktmandat geholt. Und dann gibt es eben Kerstin Kaiser für die Linken in Strausberg, dem ehemaligen NVA-Städtchen, also jetzt ein Bundeswehrstandort. Viermal hat sie dort das Direktmandat geholt. Letztes Mal hat sie nicht kandidiert, weil sie für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Moskau war. Ehemaliger inoffizielle Mitarbeiterin der Stadtsicherheit, Klammer auf, Klammer zu. Also um die drei Personen geht's. Und ich kann es Peter Wieder noch am ehesten von den Freien Wählern noch zutrauen. Bei den anderen beiden bin ich sehr unsicher, weil Marie Schäffer von den Grünen, die kandidiert im gleichen Wahlkreis wie Manja Schüle, die Kulturministerin. Und Manja Schüle geht ja dann, auch wenn Woidke nicht mit der SPD als Sieger vom Platz geht, sie gilt ja als eine der Nachfolgerinnen. Ich hatte sie gestern mal gefragt, aber sie negiert, also streitet alles ab, dass sie das machen würde. Aber das wird schwierig für die Grünen, Potsdam zu holen. Und Kerstin Kaiser für die Linke, da ist dann natürlich noch die Frage, ob die AfD das macht. Also es wird höchst spannend werden, aber ich würde ja viel Geld verdienen können, wenn ich jetzt sagen könnte, wie es am Ende aussieht. Aber ich muss Claudia recht geben, es wird wahrscheinlich ein sehr, sehr, sehr enges Rennen werden. Und wir müssen möglicherweise sehr lange auch warten, bis wir zu einem Ergebnis kommen am Ende, am Sonntag.
Das wäre natürlich für die Grünen auch im Bund sicherlich eine Katastrophe, wenn man auch in Brandenburg, du hast Potsdam gerade angesprochen, wo man ja starke Grüne hatte. Annalena Baerbock lebt in Potsdam, hat da ihren Wahlkreis für die Bundestagswahl. Also es wäre eine Katastrophe, wenn man auch in diesem Land rausfliegen würde. Weil man ja auch merkt, das hast du sicherlich auch festgestellt, egal wo man hinschaut, gerade im Osten der Republik, dass es da einen regelrechten Hass auf die Grünen, auf grünen Politiker gibt. Seit dem Heizungsgesetz war da, glaube ich, nicht mehr viel zu machen. Und das wird ja jetzt auch befeuert, beispielsweise durch einen CSU-Vorsitzenden Markus Söder, der da schon Koalitionen mit den Grünen ausschließen will. Obwohl man das meiner Ansicht nach gar nicht kann und tun dürfte. Aber das wird sicherlich auch Unruhe in die Grüne Partei bringen.
Ja. Sicherlich, aber ich finde es auch vollkommen inadäquat, wie das, hast du schon gesagt, diese Rhetorik. Andererseits hat man ja immer gedacht, die Grünen hätten jetzt auch so eine Art, ja, im Speckgürtel von Berlin so ein grünes Stammwählerklientel. Genau. Nun ist die Frage, ob sie nicht am Ende dann doch die SPD wählen, um sicherzugehen, dass sozusagen die AfD nicht als stärkste Kraft landet. Also das sind am Ende ja dann auch die Berechnungen. Also deswegen ja auch die CDU wahrscheinlich auch drunter leiden wird. Also weil am Ende, das ist so das Szenario auch von 2019, dann wählen wir dann doch die SPD, damit wir sicher gehen können, dass die SPD, eine demokratische Partei, wie es dann genannt wird, also eine Partei der Mitte eben, dass die dann eben auf dem ersten Platz landet. Und das
Wer Woidke will, muss SPD wählen. Da sind wir wieder am Anfang. Also ganz das genau, ist ja genau das.
Boah, jetzt sind wir am Ende.
So, dann mache ich an der Stelle einen Punkt und ich würde gerne noch auf eine Sache hinweisen. Die Diskussion ist jetzt erstmal in diesem Politik-Podcast zu Ende, aber sie wird weitergeführt am Wahlabend. Um kurz nach 20 Uhr gibt es einen neuen Live-Podcast, wie wir das auch bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hatten. Das heißt, am besten noch mal gucken, ob die DLF-App auf dem Handy auch auf dem aktuellsten Stand ist, weil nur dann bekommt man das angezeigt. Um kurz nach 20 Uhr werden dann Kolleginnen und Kollegen diskutieren, unter anderem Claudia ist dann auch wieder dabei, wird dann später, wer sich es dann nochmal anhören will, ausgespielt über den Kanal von Der Tag. Und wir werden in der kommenden Woche einen Politik-Podcast aufnehmen und dann nochmal genau auf die politischen Reaktionen hier in Berlin schauen, also nochmal bei der SPD die Nervosität messen und auch bei den Grünen mal schauen, wie die Situation aussieht und vielleicht auch bei der CDU mal sehen, wie übel man das eigentlich dem Herrn Kretschmer dann genommen hat. Das heißt, die Fragen werden uns nicht ausgehen. An der Stelle machen wir für die Folge 386 einen Punkt. Wir haben uns gefragt, Brandenburg, volles Risiko für die SPD? Fragezeichen. Wie es ausgeht, werden wir dann am späten Sonntagabend wissen. Ich sage herzlichen Dank in die Runde an Frank Kapellan, an Claudia van Laak, an Christoph Richter. Mein Name ist Nadine Lindner. Für die technische Unterstützung hier im Hauptstadtstudio ein großes Dankeschön an Felix Wagner und für die redaktionelle Betreuung an Moritz Metz. ja, Hinweise, Kommentare, Lob, Kritik gerne per Signal oder WhatsApp an die 0160 9130 7007 oder ganz klassisch per Mail über politikpodcast@deutschlandfunk.de. So, und dann sind wir alle, ich bin wahnsinnig gespannt auf den Sonntag und ich hoffe, dass wir mit euch dann auch weiter diskutieren können. Das ist am Sonntag dann möglich. Schaltet euch gerne zum Live-Podcast in der App. An der Stelle, merci und ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao. Thank you.